Open Your Eyes, die Guano Apes von ihrem 1997er Album Bowed Like a God, auch schon wieder 25 Jahre her. Und Guano Apes passt ganz gut, weil ein bisschen geht es heute um Affen und um Open Your Eyes, da geht es vor allen Dingen. Denn ich spreche heute wieder mal in Richtung Web 3. Martin Wiedenker von der Brand Factory ist bei mir im Studio und wir reden über das große Thema NFTs. Mag ein bisschen kryptisch klingen, ich freue mich trotzdem sehr drauf. Viel Spaß beim Zuhören, das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ja, los geht's und ich muss ehrlich sagen, diesmal ist es kein Blind Date im Travelholics Podcast und auf dieses Wiedersehen und Wiederhören habe ich mich sehr gefreut. Martin Wiedenker ist auf der anderen Seite im virtuellen Studio vom Travelholics. Hallo Martin.
Hallo Roman, ja, wie du schon sagst, ich freue mich, dich auch mal wieder zu sehen. Ist schon länger her und ja, es ist kein Blind Date. Wäre auch spannend gewesen, aber so ist es ja ein Date, was sich jetzt wiederholt quasi.
Ja, wir haben auf jeden Fall beim Thema so ein bisschen Blind Date. Also eine Sache, wo ich mich nicht ganz unbelegt, aber doch noch relativ nackt fühle. Das wird also sehr spannend sein. Wir reden heute über NFTs unter anderem und vor allen Dingen über NFT und die Travel-Industrie. Aber vorher vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist bei der Brand Factory aktuell, warst früher lange bei Thomas Cook, davor in der Agentur, hast bei Thomas Cook Social Media aufgebaut, dadurch werden dich viele kennen. Dein Weg in die Touristik, dein Rückblick auf die Touristik, dein Blick auf die Touristik, wie sieht das aktuell aus?
Ja, also wie du hast es richtig zusammengefasst, ich war 7 Jahre bei Thomas Cook, so echt eine lange Zeit. Für mich immer noch eines der prägendsten Projekte damals mit Bibi's Beauty Palace, damals 2013/14, also schon lange, lange her. Und ja, und dann hat man einfach gemerkt, wollte ich auch mal was anderes machen, habe mich dann mit einem Partner selbstständig gemacht. Mein Partner war 11 Jahre bei Samsung, hat ganz gut gepasst. Wir kannten uns auch durch meine Content-Creator-Seite, wo er mich damals auch beauftragt hatte und so kam das zusammen und haben uns zusammengetan und haben dann aber auch für Touristiker gearbeitet, für die DER-Tour, für B&B-Hotels. So gesehen habe ich die Touristik nie aus dem Auge gelassen. Es war einfach eine tolle Branche, tolle Menschen. Und deswegen ist es auch cool, dass wir heute wieder sprechen und dass vielleicht einige Leute zuhören, die mich noch kennen oder noch umgedreht. Und deswegen freue ich mich.
Das ist schön. Also machen wir so ein bisschen Klassentreffen und ein bisschen lernen. Wir erzählt jeder nicht von früher, sondern lass uns über die Zukunft reden. Weil das Thema, ich habe es schon kurz angerissen, NFTs, Non-Fungible Tokens, werden wir vielleicht noch ein bisschen auflösen, dieses Kryptische. Über das Kryptische habe ich ja in den letzten Episoden schon einiges gemacht. Ich habe mit Professor Brisch über das Metaversum gesprochen. Ich habe mit Ralf Usbeck über Chain for Travel gesprochen, Travel Unchained Event auf Mallorca. Und da ist immer wieder auch ein Terminus verwendet worden, dem wir uns heute mal ein bisschen nähern wollen. Und ich würde das ganz gerne so machen, dass die Touristiker da draußen in der Welt nicht die Ohren zumachen, sondern weit aufmachen. Denn ja, ich glaube, da kommt was auf uns zu, was ja, was vielleicht noch ein bisschen kritisch beäugt wird. Aber ich meine, du kennst das aus der Zeit, als Instagram entstanden ist. Du bist einer der Early Adopter bei Instagram und sehr erfolgreich auch mit deinem Account. Man sollte sich auf dieses Thema einlassen, ja?
Ja, absolut. Also du sprichst gerade an. Also für mich fühlt es sich auch gerade an, wie wir sind jetzt in einer neuen Zeitrechnung. Damals war es Instagram. Das war was Neues. Man hat gemerkt, das wird was Großes werden. Wie groß das wird, konnte man auch nicht einschätzen. Ich muss sagen, jetzt bei dem Thema NFTs, fühlt sich ähnlich an, nur mir ist bewusst, dass das Thema extrem groß sein wird und dass es diverse Branchen quasi, ich will nicht sagen überrollen wird, aber ja, also es ist, wird sie schon, ja, also man muss sich auf Veränderungen einstellen, aber eher im positiven Sinne, weil ich greife mal vorweg, also es geht ja, die NFTs haben ja auch mit Blockchain zu tun. Und da geht es darum, dass auch alles, was da verkauft, gekauft, übertragen wird, es ist alles komplett transparent. Also vielleicht jetzt mal im Vergleich, wenn man sich Aktien kauft, dann weiß einer nicht, dass ich Aktien gekauft habe, außer die Bank weiß das oder der Trader oder wer auch immer. Aber ich kann dir sagen, wenn du eine Wallet hast, also dieses, sag ich mal, dieses Portemonnaie, wo dann vielleicht deine Kryptowährung reingeht, wo auch deine NFTs reingehen, wenn jemand die Adresse hat, die grundsätzlich öffentlich ist, dann kann jeder auf der Welt schauen, wie sind da die Ströme, was ist reingegangen, was ist rausgegangen, an wen ist es gegangen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, ich finde, kann auch negativ klingen, weil es super transparent ist, aber es hat natürlich extreme Chancen. Also wenn man nichts, sag ich mal, zu verbergen hat, ist das natürlich super spannend. Und das finde ich, macht es für mich auch so aus, dass es eine Sache ist, die also super spannendes Thema, bald extrem transparent.
Die Thematik der Dezentralisierung und der Transparenz, das hatte ich schon bei den Blockchain-Episoden ein bisschen beleuchtet. Wir sollten vielleicht einen Schritt zurückgehen und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen. Was sind eigentlich NFTs? Also ich spreche es erstmal aus, Non-Fungible Tokens. Macht die Sache jetzt noch nicht besser. Ein bisschen erklären, tun wir es trotzdem, ohne dass es zu technisch wird, ja?
Ja, also eigentlich sind es Güter, die in der Regel einzigartig und nicht ersetzbar sind. Also es sind diese Token, was du gesagt hast. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Das kann ein digitales Kunstwerk sein. Das kann ein Objekt in einem Computerspiel sein. Das kann aber auch ein Domainname sein. Das kann aber auch eine Eintrittskarte sein zu einem Konzert. Das kann sogar ein Bahnticket sein, theoretisch. Also das ist ja das Spannende, dass das eigentlich alles sein. Es kann sogar auch wenn du dir vielleicht in Zukunft ein Auto kaufst, kommt ein NFT dazu. Und das NFT ist, sage ich mal, in dem NFT siehst du die ganze Historie zu dem Auto. Wann wurde es gekauft, wie viele Kilometer hat das und so weiter und so fort. Also NFTs sind nicht nur, sage ich mal, bunte Bilder, was so der bekannteste Anwendungsbereich ist, sondern die haben Potenzial für sehr, sehr viel. Und also so einer meiner Lieblingsbereiche hat jetzt mit dem Travel nichts zu tun, aber ich glaube, viele können sich da reindenken. Wir alle wissen, dass so Luxushandtaschen von Gucci und Co. auch sehr gut weiterverkauft werden können. Ja, und klar, wenn jetzt deine Frau eine Tasche kauft, hat Gucci nichts davon. Also wenn sie eine gebrauchte Tasche kauft, hat Gucci nichts davon. Bei einem NFT kannst du es machen, wenn du eine Gucci-Tasche rausbringst, hast du ein NFT dazu. Und wenn dann diese Tasche weiterverkauft wird, kann Gucci, wenn das in den Smart Contracts eingestellt ist, können die immer mitverdienen. Und das ist so das Spannende für die Marken, dass sie auch im Travel-Bereich theoretisch, dass wenn NFTs weiterverkauft werden, wenn man das zulässt, dass man da mitverdient. Und das hat man so bisher nicht gehabt.
Hat man dann, also auf den Travel-Bereich kommen wir gleich sogar noch ein bisschen tiefer, aber beim Travel-Bereich ist es natürlich so ein Thema, dass man ja sehr oft den Verlust in der Leistungsträgerkette hat, ne? Dass dann jeder für sich verdient und eigentlich der Travel-Designer, so will ich ihn jetzt mal nennen, vielleicht nicht unbedingt am Produkt noch partizipiert, sondern nur an der ersten Stelle und sich mit irgendwelchen schwierigen Margen vergnügen muss. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Dieses Gucci-Beispiel finde ich sehr schön mit der Handtasche. Du hast ja schon gesagt, ein NFT ist im Prinzip, so habe ich es verstanden, ein Zertifikat, was dezentral in der Blockchain irgendwo liegt, abgelegt wird. Und in diesem Zertifikat steht im Prinzip alles drin. Wem gehört es, wann wurde es produziert und so weiter. Ist fälschungssicher und ist einzigartig. Anders als, jetzt nehmen wir mal, NFTs sind ja nicht nur ein Geldschein, da sieht 100-Euro-Schein aus wie der andere. Da ist der eine auch genauso viel wert wie der andere. Ein NFT hat immer ein NFT einen Wert und der ist auch nicht ersetzbar. Ne? Das ist dieses Non-Fungible.
Genau.
Nicht
genau,
austauschbar.
Genau. Richtig, genau.
Na? Wenn du jetzt, und das war ja dein, sagen wir mal, deine Annäherung auch an das Thema Kunst. Ja. Bei Kollektoren, also bei Sammlern von Kunst, sind NFTs relativ hoch im Kurs, habe ich mitbekommen. Du hast ein paar prominente Sammler aufgetan, die sich mit NFTs beschäftigen. Vielleicht magst du mal eine Geschichte erzählen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil du es ansprichst. Also ich habe selbst ein kleines NFT-Fotoprojekt und dadurch bin ich durch viel Recherche auch auf diverse Wallets gestoßen. Und da bin ich auch auf Wallets von Prominenten gestoßen. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, ja, Promis ist auch so ein Massenthema. Jeder interessiert sich dafür. Für NFTs noch nicht, aber bald. Und da habe ich einen neuen Instagram-Account gegründet, der ist VipTracks. Können wir auch mal verlinken. Und da siehst du dann, da stelle ich quasi NFTs, also Kunst vor, die von den Prominenten nachweislich gekauft wurde. Also sehr viel mit Recherchearbeit verbunden. Aber wenn du einmal in den Wallets drin bist, siehst du direkt, was hat ein Snoop Dogg gekauft? Was hat ein Mario Götze gekauft? Was hat der gekauft? Und also es ist nachweislich, was haben die gekauft? Wann haben die es gekauft? Für wie viel haben die es gekauft? Also ist alles transparent. Ja, also.
Hattest du, jetzt nehmen wir mal Mario Götze, weil das sehr naheliegend ist und vielleicht auch ganz gut greifbar für viele. Fragst du den dann und sagst, hi Mario, ich habe gesehen, du hast da, er hat wahrscheinlich keinen gelangweilten Affen gekauft. Beliebtes Beispiel bei den
NFTs. Doch.
Hat er.
Also kann ich dir gleich erklären, was er
hat. Ja, okay. Und dann sprichst du ihn an und sagst, und findet er das dann eigentlich gut, dass die dann, dass das jeder weiß oder ist er auch überrascht?
Also vielleicht nochmal anders. Also wenn man ein bisschen recherchiert, kommt man bei den einen und bei den anderen einfacher in die Wallets rein. Die Wallets sind öffentlich. Das heißt, ich muss einen Mario Götze eigentlich gar nicht fragen, weil das, was er gemacht hat, ist öffentlich. Und da gibt es so eine Plattform, also man kann sich so vorstellen, jeder kennt Amazon und das gibt es im, also im, gibt es eine Handelsplattform im NFT-Bereich, die heißt OpenSea. Und das ist eigentlich, da kannst du, das ist, da kannst du alle NFTs kaufen, ist ein Zweitmarkt. Also da kannst du kaufen und verkaufen, weiterverkaufen. Und da gehe ich drüber, recherchiere auch viel. Und da bin ich dann auf die Wallet von Mario Götze gestoßen. Aber man muss sagen, man findet auch in, gerade Mario Götze, in diversen Fachbeiträgen im Internet tauchen mal seine NFTs auf. Und wenn die auftauchen, reicht mir das schon, um die Wallet herauszufinden. Das heißt, es ist öffentlich. Jetzt die Frage, findet er es gut oder nicht? Erstens kann er eigentlich nichts dagegen machen, weil es öffentlich ist, wenn man es herausgefunden hat. Aber in dem Fall ist es ganz konkret so, ich habe das vorgestellt, habe das auch auf LinkedIn vorgestellt. Was ist passiert? Einen Tag später, oder genau an dem Tag folgt er mir auch mit seinem Original, mit seinem Account.
Okay.
Das heißt, Mario Götze folgt mir mit auf VipTracks. Und so gesehen würde ich mal sagen, findet er es nicht schlecht. Man muss ja auch sagen, Mario Götze ist ja auch im Kryptobereich sehr gut unterwegs, investiert auch hier und da in Startups rein. Und deswegen, also ja, ich glaube, er auch meine, die Stories, die ich da poste, findet er auch spannend. Das heißt, der ist regelmäßig mit dabei und schaut, was ich da für neue, ja, neue Sachen, neue NFTs von Prominenten vorstelle. Ich muss aber sagen, das hier komme ich zurück auf den Eingang, auf den Einstieg, seine Wallet ist gar nicht so krass gefüllt, was Kunstwerk angeht. Er hat zwei bekannte Kunstwerke. Das eine ist jetzt nicht dieser Bored Ape, was du sagst, sondern da gibt es eine Abwandlung von diese Mutant Apes. Da hat er einen von. Und er hat, das ist eher durch die Presse gegangen, so ein Clone X. Das ist von der Firma Artefakt und die wurden ja von Nike übernommen. Und da Mario Götze ja, sieht man auch auf seinem Instagram-Account, ein extremer Nike-Fanboy ist, hat er sich natürlich auch ein Clone X geholt. Das heißt, das ist so ein Avatar. Und den hat er auch auf Twitter kommuniziert. Und das sind so die zwei bekanntesten Kunstwerke, die Mario Götze hat. Vielleicht nur mal so, um ein Gefühl zu bekommen, wenn man jetzt so sich so einen Clone X auf dem Zweitmarkt kaufen möchte, muss man mindestens, ich glaube, $10,000 bezahlen.
Und eingangs haben die wahrscheinlich 100 gekostet, oder? Nee,
die waren, glaube ich, gar nicht so günstig. Die waren auch relativ teuer, vergleichsweise teuer. Aber die sind natürlich jetzt deutlich teurer. Aber diese Bored Apes zum Beispiel, die jetzt, da ist der günstigste bei $100,000. Die haben damals, wenn man sie am Anfang gemintet hätte, haben die $200 gekostet. Das war letztes Jahr, das war noch zu früh für mich.
Ich kann mich erinnern, als ich eines Morgens ins Büro gelaufen bin und einen Podcast hörte zum Thema Bored Apes und ich hörte das, wie diese Wertsteigerungen sind und wie das dann entsteht. Da kommt dann, also für meine Begriffe, oder ich unterstelle jetzt einfach mal einigen Leuten, die zuhören, die sagen, ja, was soll denn der ganze Quatsch?
Richtig.
Da braucht ja kein Mensch. Und ja, die spinnen ja alle, die haben zu viel Geld oder irgendwie sowas. Es ist aber vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, würde mich interessieren. Vielleicht sind das diese Early Adopter, die jetzt erstmal zeigen, was möglich ist und daraus entsteht was. Also vielleicht hat es eine hohe aktuelle Relevanz und wird die in der Zukunft gar nicht mehr haben. Aber die hohe aktuelle Relevanz führt dazu, dass in der Zukunft andere Anwendungen und Use Cases eine extrem hohe Relevanz haben. Siehst du das auch so?
Also deine Theorie finde ich echt spannend. Also würde ich unterschreiben, dass das so sein könnte. Ich persönlich habe auch hier und da ein paar NFTs gekauft, aber ich jetzt kein Clone X und kein Bored Ape, weil ich denke, dass die, gerade jetzt ist ja der Bärenmarkt, jetzt sind ja die Preise relativ günstig und alles irgendwie zusammengebrochen und ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Ich habe ein paar gekauft, aber jetzt, weil du das gerade gesagt hast, ich sehe das eher so, dass in 20 Jahren, wenn NFTs überall verbreitet sind, sind diese ganz, ganz ursprünglichen Projekte, diese OG-Projekte, die sind dann extrem viel wert. Also ein bisschen wie, jetzt mal blöd gesagt, wenn ich anfange mit Briefmarken sammeln, dann will ich natürlich dann irgendwann auch die blaue Mauritius haben. Das mal jetzt mal ein bisschen übertrieben. Also das ist so ein bisschen der eine Punkt davon. Aber natürlich, wenn man jetzt ketzerisch sagt, warum soll ich mir ein buntes Bild kaufen? Jetzt mal ganz neutral gesagt. Da ist es, sollte man sich anschauen, wer steckt grundsätzlich dahinter? Wer ist das Team? Was machen die? Wenn ich mir das kaufe, habe ich einen Mehrwert davon? Also wie gesagt, bei mir ist es eher so eine Spekulation in die, ja, in die Zukunft in 20 Jahren. Nicht in ein Jahr, zwei Jahren, sondern in 20 Jahren. Aber auch wenn ich jetzt vielleicht ganz aktuell als Marke ein Projekt starten möchte, Wichtig ist immer eine Art Community. Das können ja auch die eigenen Fans sein, die ich vielleicht schon gesammelt habe über Social Media. Aber wichtig ist bei so Sachen, ist da ein Mehrwert dabei? Also jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel bei den Bored Apes. Wenn ich jetzt einen Bored Ape mir kaufen würde für $100,000, dann dürfte ich den kommerziell komplett ausschlachten. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen Bored Ape kaufen für 100.000 und könnte jetzt einen Reiseveranstalter aufmachen, der das als Logo hat. Dürfte ich komplett machen.
Oder dann machst du eine T-Shirt-Collection oder nähst ihn auf Mützen oder Hosen oder Socken. Also oder.
In den USA gibt es eine Biermarke. Es gibt ein Fastfood-Restaurant, wo das schon mal gemacht wird. Irgendwann ist es auch inflationär. Aber ich will nur sagen, das wäre jetzt ganz konkret ein Mehrwert. Das heißt, du dürftest die Bilder, die irgendjemand mal erschaffen hat, dürftest du kommerziell nutzen. Was auch ein Punkt ist, ist, wenn Marken NFTs rausbringen und die Leute drauf anspringen und das kaufen, dann ziehst du dir so eine Art, ich nenne es mal Superfans heran, weil die spekulieren darauf, dass vielleicht der Preis hochgeht. Aber wenn sie nichts machen, kann der Preis ja nicht hochgehen. Das heißt, sie versuchen vielleicht deine Botschaften weiter in die Welt hinauszutragen, um dich bekannter zu machen. Wenn du bekannter als Marke wirst, dann steigt dir auch der Preis des Assets, des NFTs. Auch das ist so im Hintergrund. Was auch einige Projekte machen, ist, dass x Prozent von den Umsätzen gespendet werden. Ja, dieses Charity-Gedanke, der ist auch dabei. Also es sind diverse Sachen, die man machen kann. Und wenn ich jetzt ein Bundesbild kaufe, wie gesagt, bei mir ist die Hauptintention was Langfristiges. Und weil ich im Zweifel die Bilder ganz cool finde. Aber wenn jetzt in 3 Jahren alles zusammenbricht und alles bei Null ist, dann habe ich immer noch bunte Bilder.
Dann ist es auch schön. Und also ein guter Freund hat mir vor langer Zeit mal gesagt, Roman, bei Kunst ist es sowieso immer so, du zahlst halt dafür, was du zahlen willst und der Künstler verlangt, was er verlangen will und der Rest ist einfach nur eine Verabredung. Wenn du nicht bereit bist, das zu machen, dann musst du es ja nicht tun, es ist ja nicht lebenswichtig. Aber du hast eine sehr schöne Brücke geschlagen zu dem, wo wir ein bisschen hinkommen wollen, weil es ist ja mehr als bunte Bildchen, es ist auch mehr als ein Affe oder so oder ein Artefakt in irgendeiner Form, sondern fürs Brandbuilding, für Community Building, ist das also für die, Achtung, Marketeers aufgepasst in der Touristik. Es ist schon ein Thema tatsächlich, seine Marke auch darüber aufzuladen oder wie du es gerade beschrieben hast, ja, NFT-Besitzer als Multiplikatoren einzusetzen, oder?
Richtig, also das sind ganz konkrete Anwendungspunkte. Ansonsten jetzt ganz, ganz aktuell, ich überlege gerade, jetzt mal ein Beispiel aus der NBA, die Chicago Bulls. Jeder kennt das Logo der Chicago Bulls. Was haben die gemacht? Die haben 10 oder 12 oder 15 NFT-Projekte angeschrieben, die alle für einen gewissen Stil stehen und die haben alle jeweils einmal das Logo der Bulls neu kreiert. Diese einzelnen NFTs wurden dann eben auch versteigert. Also auch das wäre konkret. Oder Wrangler, die Jeans-Marke, hat eine Kooperation gemacht mit Deadfellas. Das ist auch eine sehr bekannte NFT-Serie. Da gibt es eine Kooperation und es gibt auch eine Special Edition Wrangler Jeans, wo dann das Logo drauf ist und so. Also da gibt es schon Ansatzpunkte und was ich ganz spannend finde ist, dass diese NFT-Projekte, also auch so nur jetzt zum Beispiel die Doodles, weiß nicht, ob du kennst du die Doodles? Schicke ich dir mal im Nachgang, kannst du vielleicht mal verlinken, sind so pastelltönige Comicfiguren, so nenne ich es mal. Sehen einfach süß aus, sind schön und da ist es beispielsweise so, die haben natürlich durch ihre 10, ich glaube, es müssten auch um die 10.000 Bilder sein oder NFTs sein, haben die extrem viel Geld eingenommen. Extrem viel heißt, Multimillionen haben die eingenommen. Was die jetzt machen ist, dieses Projekt ist jetzt eine Company geworden und die bauen das weiter aus. Die haben Pharrell Williams reingeholt als Creative Director für Doodles. Cool. Die haben letzte Woche und vor ein paar Wochen, das ist eigentlich mein Punkt, haben die einen Partnership Manager reingeholt, der auch eine bekannte andere, seine eigene Marke hatte. Das heißt, die haben den reingeholt, damit er für Doodles Partnerships mit Marken angeht. Und das sind so Sachen, das habe ich vor 10 Jahren bei Instagram, bei Facebook haben wir das gesehen, wo die ganzen Partnership-Manager angeheuert haben und jetzt machen das die NFT-Projekte. Das heißt, diese Projekte entwickeln sich auch weiter, die wollen ihren aktuellen Holdern was bieten und gehen dann in Kooperation mit Marken ein. Und das ist eben auch eine Chance jetzt für beispielsweise auch für den Touristikbereich da reinzugehen und da vielleicht, wenn es passt, mit dem richtigen Projekt da eine Kooperation einzugehen.
Ja, aktuell findet ja gerade der DRV-Kongress in Berlin statt und es wird über die Zukunft der Branche diskutiert. Also auch hier würde ich wieder sagen, der Appell, Augen drauf, und nur weil ich es jetzt nicht gleich verstehe, heißt es nicht, dass es schlecht ist, oder nur weil ich es nicht cool finde, heißt es noch lange nicht, dass ich es in die Ecke stellen muss. Also es ist schon wichtig, und es gibt ja tatsächlich auch schon Use Cases in der Travel-Industrie. Weiß ich nicht, also vielleicht so ein, zwei, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, welche Use Cases könnte man sich eigentlich vorstellen, damit es noch ein bisschen transparenter wird, was mit NFTs eigentlich möglich ist.
Absolut, also einer, der ganz konkret ist, ist, das habe ich auch auf LinkedIn geschrieben, hast du, glaube ich, auch gelesen, das ist ein Hotel in New York. Die haben drei NFTs oder NFT-Pakete nächstes Mal rausgebracht, beziehungsweise sind jeweils sind es NFTs, und jeder NFT hat ein anderes Package im Hintergrund. Der eine ist drei Tage unter der Woche, der nächste ist drei Nächte inklusive Wochenende, und der andere ist sechs Tage inklusive Wochenende. Und wenn du den teuersten NFT dir holst mit den sechs Übernachtungen, kriegst du automatisch ein Upgrade in eine bessere Kategorie, plus du bist weit oben in dem Hochhaus drin, im Hotel drin, plus du hast ein Frühstück dabei und so weiter, und du hast ein Late Checkout. Das heißt, was sie hier machen ist, du kannst diese Sachen auch ganz normal auf der Website buchen. Du kannst aber auch sagen, ich bin so innovativ, ich hole mir diesen NFT, hab da ein paar Upgrades dazu, hab da eben ja ein paar Benefits dabei und bezahle das eben mit meiner Kryptowährung. Was da nur der Fall ist, es läuft eben nicht alles auf der Website, sondern du musst, glaube ich, auf drei Websites gehen, um das noch einzulösen. Das ist ein bisschen unrund, sage ich mal. Das ist jetzt noch nicht für den normalen Gast gedacht, aber es zeigt, wo es hingehen kann. Das heißt, ein Hotel kann einem wirklich jetzt sagen, hey, ich mache jetzt 14 Tage Übernachtung bei mir rein als ein NFT. Und da muss man einfach nur schauen, weil die meisten NFTs oder über die Projekte, über die man redet, kann man weiterverkaufen. Hier muss man natürlich aufpassen, ist das dann gewollt oder nicht? Und wie ist das dann? Also jetzt bei dem konkreten Fall in New York, muss man dann auf einer Website seinen NFT einlösen und dann ganz konkret sagen, wann man dann vor Ort ist. Das heißt, man kann es nicht weiterverkaufen, was ja auch schlecht wäre in dem Fall. Also das ist jetzt mal so ein konkretes Projekt.
Nun nähere ich mich mal aus der anderen Ecke des Zimmers und sage, ja, das ist ja eigentlich nichts weiter als ein E-Ticket oder ein E-Voucher, den ich erstelle. Ist es aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, wenn ich mir die Prozesse anschaue, finde ich. Also der Gedanke kam jetzt gerade, als du das erzählt hast, weil ein E-Ticket, das muss vom Produktmanager gestaltet, rausgegeben, das wird in den Vertrieb gegeben und so weiter. Das heißt, es sind viel mehr Prozesse, sind viel mehr Leute, die dran verdienen wollen, die Aufgaben damit haben. Die Bezahlung muss über einen Bankaccount erfolgen, dann gibt es dann wieder irgendwie eine Charging-Fee, wenn ich das mit einer Kreditkarte bezahle, und so tausche ich quasi meine Coins meine Tokens gegen einen anderen Token. Der eine ist fungible und der ist dann nicht fungible, ne? Und habe dann im Prinzip den E-Voucher direkt und in Echtzeit bezogen, und es sind genau die Informationen drin, die vielleicht auch nur für mich gelten, weil ich das Produkt ja auch personalisieren kann. Verstehe ich das richtig?
Also, das wäre so der optimale Case. Also jetzt bei dem, was ich erzählt habe, der ist relativ rudimentär aufgesetzt. Da ist das noch nicht so, wie du sagst. Aber was du gerade sagst, Roman, genauso müsste es eigentlich sein. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, wo es eigentlich hingeht. Man müsste es eigentlich verknüpfen mit der digitalen Identität. Es gibt ja auch diverse Startups, gerade in Frankfurt, da gibt es Helix ID, die arbeiten an so einer digitalen ID. Was heißt das? Letztendlich hast du auf deinem Smartphone-App oder dann diesen QR-Code mit der digitalen ID, und im Hintergrund sind alle Informationen gespeichert. Und zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel ist, du legst dahinter dein Jahresticket von der Bahn, ist dahinter gelegt. Das heißt, du musst nicht mal die Bahn-App öffnen, sondern dieser von der digitalen ID, dieser Code reicht aus, und der Schaffner kann das abscannen und weiß, ah ja, okay, er hat das Bahnticket zweite Klasse und passt alles. Kannst du genauso machen, dass du auch dein Hotel-Voucher hinterlegst. Das heißt, du checkst ein, das Hotel scannt das ab, weiß, ah, das ist der Herr Bidenker, bleibt 14 Tage bei uns. Aber die wissen dann nicht, weitere Informationen hinterlegst. Die wissen vielleicht nicht, wie alt ich bin, weil es jetzt als Beispiel nicht notwendig ist. Also auch, oder du gehst in einen Club rein, dann sehen die, okay, scannen das ab, wissen, okay, der ist über 18. Das ist die einzige Information, die brauchen. Aber die müssen nicht wissen, wo ich wohne. Jetzt mal blöd gesagt, ja. Und das sind so auch Sachen, wo es auch hingehen kann, gerade in der Kombination mit der digitalen ID. NFTs, Blockchain und so, das ist so das Konstrukt, was, glaube ich, auch für den Travel-Bereich
spannend ist. Passt eigentlich ganz gut und das ist ein Use-Case, den ich für die Travel-Industrie also auch durchaus spannend finde. Ich habe am Wochenende gelesen, dass San Marino bereits ein von der Regierung ausgestelltes NFT zur Verfügung stellt, wo der Impfstatus drin steht. Also das ist offiziell und wenn man sich das vorstellen würde, wäre natürlich,
NFT,
natürlich bitter für die Macher der Corona-App, aber die hat ja, glaube ich, auch eine ganze Menge Geld gekostet und alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, hat mal jemand gesagt. Und insofern ist auch das der Fall. Also so könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Und wo du sagst, okay, in den Club die Bahncard und so weiter, es ist dann wie eine Karte in meiner Apple Wallet und nicht mehr 1000 Karten.
Genau das ist das, woran diese Startups arbeiten, dass alles da reingespeist wird. Und dann hast du einen Code und immer derjenige, der Empfänger oder der das abscannt, sieht immer nur die Informationen, die er sehen soll. Das heißt, vielleicht auch da nochmal Richtung Social Media. Wir sagen alle oder wir denken alle, wir geben sehr viele Daten preis. Ja? Und hier geht es darum, nicht mehr alles preisgeben zu müssen, sondern nur das, was an jeder Stelle quasi notwendig ist.
Ja. Ich habe in der vorletzten Episode des Travelholics Podcast ja mit Ines Ganner gesprochen von Neatneck Solution, Startup aus Österreich, die sich mit dem Thema Customer Preferences, also Kundenwünsche, zentral, vielmehr dezentral ablegen und dann eben Leistungsträgern zur Verfügung stellen, damit die eben ein optimales Erlebnis haben, nämlich die Kunden und die Leistungsträger dann auch, weil sie ja zufriedene Kunden haben. In die Richtung könnte es natürlich auch gehen, ne? Dass ich irgendwo Profile habe, ein NFT, wenn es ein Zertifikat ist, wo ganz viel drinsteht und ja quasi auch so eine Art Smart Contract, dann sind ja da auch Informationen über mich. Also im Travel-Bereich könnte es ja auch sein, wenn ich, jetzt denke ich mal an einen Berliner Spezialreiseveranstalter für kleine Gruppenreisen in ferne Länder mit großen Erlebnissen, da sage ich einfach, okay, wenn jetzt jeder Teilnehmer im Prinzip ein eigenes NFT hat und ich weiß schon genau, was er besonders mag, was ihm wichtig ist und welche Erlebnisse er bevorzugt und so könnte ich natürlich auch im Produktmanagement ganz anders agieren. Auch das wäre ja ein Ding, oder?
Ja, also was du sagst ist, aktuell ist ja so, dass die NFTs, sag ich mal, die haben ihre Informationen drin. Was du sagst, ist, man müsste dann pro Person ein extra NFT aufsetzen mit den Informationen, die dann für die zur Person passen. Was man dann ausschließen sollte, ist, dass die dann weiterverkauft werden können, weil die ja individuell sind. Also kann man ja auch machen. Aber klar, also ich meine, deswegen, also wir reden jetzt hier über einen kleinen Bereich, aber letztendlich muss man einfach auch vielleicht nur kreativ sein und überlegen, was will man denn haben? Und ich glaube, dass technisch sehr viel möglich ist. Bin mir sicher, dass viel möglich ist. Und mit den richtigen Leuten kann man dann sowas natürlich auch noch programmieren und herstellen, ja.
Hast du denn aus deiner beruflichen oder persönlichen Erfahrung oder einfach aus deinem großen Netzwerk tatsächlich schon Kontakt mit Leuten, die so NFTs erstellen und damit arbeiten?
Jein, also ich bin jetzt am Wochenende bei einem NFT-Treff in Deutschland dabei und ich sag mal so, einen Tag später oder an dem Tag werde ich dann sehr viele Kontakte haben, wo ich genau solche Leute auch getroffen habe, die das können, weil ich kann es nicht. Aber es geht einfach um Netzwerk. Also ich hätte schon theoretisch, ich habe schon Leute, aber ehrlicherweise noch nicht persönlich getroffen. Und deswegen will ich erstmal sagen, jein. Also und am Samstag treffe ich genau diese Leute. Ja.
Aber es ist so spannend, weil also ich habe tatsächlich auch das recherchiert und die Episode wird ja dann nach diesem besagten Treffen erst. Ich werde es aber trotzdem verlinken, weil ich mir sicher bin, dass es auf der Website auch Ergebnisse und Insights geben wird von dieser Veranstaltung, die in Frankfurt stattfindet am 15.10. Das habe ich auch gesehen, wird es leider nicht schaffen, hinzukommen. Das ist ja so spannend. Es gibt ja diese Szene schon. Na, also wir reden ja nicht über eine Zukunft, die irgendwo in Amerika, im Silicon Valley, hinter irgendwie Facebook, Meta, Quest Mauern irgendwo existiert, sondern es gibt x viele Leute, die schon an diesen Projekten, also in diversen Projekten arbeiten.
Ist einfach so. Ja, also das ist auch gerade über LinkedIn stößt auf so viele in Deutschland und ich habe mich auch mit einigen schon ausgetauscht und du merkst einfach auch, alle aus dem Bereich sind extrem cool drauf, alle scheinen ziemlich smart zu sein und das habe ich mal bei einem LinkedIn-Beitrag gelesen und das ist mir auch so aufgefallen, das Geschlecht spielt wirklich gar keine Rolle. Und das ist eigentlich auch ganz cool, wirklich. Und das ist wirklich, finde ich cool. Also und deswegen freue ich mich auch so auf Samstag, weil das alles coole Leute sein werden.
Lass uns vielleicht nochmal zu einem anderen Use Case kommen. Du hast es ja schon mit der Kunst erzählt, aber Loyalty-Programme, glaube ich, könnten auch ein großes Thema sein, wo NFTs eine Rolle spielen würden, ja?
Ja, absolut. Also da war ich sogar Anfang des Jahres eingeladen nach Dubai auf eine Konferenz, wo ich genau so ein Thema vorgestellt habe. Hat extrem großes Potenzial. Wie das dann genau ausschaut, muss jeder selbst herausfinden. Aber ich sag mal, wir haben da ein Beispiel gesagt von einer Hotelkette, wie das aussehen kann. Und zum Beispiel, du kannst jetzt für, sag mal, nimm mal B&B Hotel als Beispiel. Wenn du pro Übernachtung oder pro Buchung, ja, für eine Übernachtung kannst du ein NFT bekommen. Das hat jetzt keinen großen Wert. Aber wenn du da von diesem einen NFT 100 gesammelt hast, was du kannst sie sammeln und hast 100 mal das Gleiche, dann kannst du das einstellen, dass sich aus diesen 100 dann ein neues ergibt, was dann eben mehr Wert hat, wo du sagst, sobald du dieses hast, kriegst du dann immer, buchst du zwei Nächte, kriegst eine for free, bla bla bla, also wie auch immer das ausschaut. Aber das könnte man machen, ja, also das könnte in Richtung Loyalty-Programm so gestaltet sein. Letztendlich ist es wie Miles & More, nur anders oder ähnlich auf Blockchain-Basis. Und dann, was man auch machen könnte, ist, dass dann eben die NFTs natürlich auch weiterverkauft werden können. Und natürlich hat dann auch der Ersteller, in dem Fall B&B Hotels, was davon, weil sie immer mitverdienen. Das kann man alles so einstellen. Und so gesehen wäre das jetzt mal ein ganz, ganz einfacher Case, wie man das machen könnte. Du kannst natürlich noch weitere Partner rein und du kannst ja ein eigenes Netzwerk aufbauen. B&B Hotels, Lufthansa, Rewe sind alle drin. Und egal wie du kaufst, ab einem gewissen Wert kriegst du immer ein NFT. Also klar muss man dann schauen, wie kann man das machen, wie kriegt man das eingestellt. Jetzt auch bei Rewe musst du vielleicht immer die Einkaufszettel hochladen, wie auch immer. Aber da gibt es Möglichkeiten, wenn man ein bisschen kreativ ist. Und das kannst du zusammenbringen und dann kannst du da was aufbauen. Also es ist absolut möglich.
Also ich muss schon sagen, dafür, dass wir nichts abgesprochen hatten, außer die Überschrift, passt das eigentlich sehr gut. Von dieser Konferenz in Dubai wusste ich gar nichts, aber es ist genau das Thema, was geht. Es ist natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Zuhörer denken, naja, so ein NFT, das ist ja nichts Physisches. Ne? Das ist ja nicht wie eine Münze oder sowas, das ist ja nichts Physisches, sondern es ist auf einer gewissen abstrakten Ebene unterwegs und das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, sich das zu vergegenwärtigen.
Das aber Roman, ich muss so kurz einwand. Also es ist natürlich in der Blockchain, aber nicht desto trotz kann man auch sagen, wenn jemand dieses NFT kauft bei mir, kriegt er automatisch nach Hause ein T-Shirt geschickt. Oder okay. Eine Plakette oder ein Buch oder was auch immer. Das kannst du einstellen. Also auch das ist eine Option. Also so gesehen.
Also ich kann das tatsächlich physikalisieren in irgendeiner
Form. Wenn du magst, ja. Also es gibt auch andere, die arbeiten an so Sachen. Also das ist ganz easy. Wenn du die Wallets hast der Leute, kannst du denen das schicken und oder die Adressen hast, kannst du denen das schicken. Das ist gar kein Problem.
Okay, also da wird sich sicher eine ganze Menge tun. Gehen wir mal in den Bereich, in dem wir ja auch eine ganze Weile unterwegs waren, im Bereich stationärer Vertrieb oder von mir aus auch kleinere Agenturen. Ist das für die auch eine Chance oder müssen die sich jetzt abgehängt fühlen?
Also abgehängt erstmal nicht. Also grundsätzlich wird es ja auch so sein wie bei Social Media, dass man auch so oder so, ob im Job oder privat, damit irgendwann vielleicht zu tun haben wird. Das ist mal Punkt 1. Ob man das dann selbst nutzt und wie man das nutzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber natürlich könnte es so sein, nehmen wir jetzt mal der Tour, die sagen, ey, liebe Reisebüros, ab gewissen Umsätzen gibt es immer einen speziellen NFT. Und der, es ist nichts anderes, der ja qualifiziert euch oder dich, dass du bei der Reise auf den Malediven mit dabei bist, jetzt mal blöd gesagt. Dann kriegen die den zugeschickt und weißt ja auch, manchmal können ja auch die Reisebüros nicht und dann geht es anders. In dem Fall haben die den schon als Incentive bekommen, können ja weiterverkaufen, zum Beispiel an ein anderes Reisebüro. Man verdient der trotzdem mit. Also ich will nur sagen, auch das wäre eine Option. Das ist jetzt mal ganz spontan, aber ist alles grundsätzlich denkbar. Ja.
Ich glaube das auch. Und ich meine, erst ist die Technik sehr oft da, sind die Möglichkeiten da, dann sind vielleicht die Early Adopter da. Vielleicht ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen ja nicht mit der Botschaft hier rausgehen und sagen, ihr müsst jetzt alle sofort.
Nein, gar nicht.
Also vielleicht ist es auch okay zu sagen, behaltet es einfach im Auge, schaut nach, was sich bei den Early Adoptern tut, verpennt es nur nicht komplett und sagt, ja, das wird schon wieder vorbeigehen. Das gab es ja auch, diese Haltung. Ne?
Also genau, es ist nun alles nur ein Trend. Also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen sollte, ich kann verstehen, dass viele sagen, was ist das denn und was soll ich damit? Es ist sehr weit am Anfang Und ich glaube, es ist einfach auch jetzt durch diese Podcast-Folge wichtig zu sagen, hier gibt es ein Thema, das könnte für dich spannend sein. Aber ich würde nicht sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das sollen die machen, die sich dafür irgendwie interessieren, die das spannend finden. Die sollen vielleicht mal auf LinkedIn den richtigen Leuten folgen oder hier da und da die richtigen Artikel lesen. Reicht völlig aus, um mal reinzukommen, um ein Gefühl zu bekommen, was das ist. Ich kann auch jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ich bin da auch kein Nerd. Ich kann nicht sagen, wie man sowas technisch programmiert. Ja, will ich auch gar nicht unbedingt. Dafür gibt es Experten, die das super gut können. Aber auch du und ich glaube, wir sind eher diejenigen, die sich überlegen, wie kann so ein kreativer Ansatz sein? Und dann finden wir schon die richtigen Leute, die es umsetzen können. Und jetzt für die Zuhörer ist einfach so, einfach mal wieder was Neues gehört, was vielleicht mal wieder anregt, sich mal mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Und dann merkt man, spannend oder nicht spannend. Auf jeden Fall werden sie sich in 10 Jahren sagen, ach, damals dieser Podcast mit den beiden, da haben sie doch schon darüber gesprochen.
Ich zitiere jetzt mal Gabor Steingart, der sehr gerne solche Schlussworte kommentiert mit, danach kann nichts mehr kommen, das war ein großartiges Schlusswort. Martin, das war wirklich ein großartiges Schlusswort. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen inspiriert hat, die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mit dem Thema NFTs einfach mal ganz vorsichtig auseinanderzusetzen oder sich dem Thema vielleicht auch nur anzunähern, den Marketeers die Ohren und Augen geöffnet hat, zu sagen, hey, nee, davor verschließe ich meine Sinne nicht. Auch ganz wichtig, freue mich aufs Wiederhören. Martin, auf bald, dir viel Spaß in Frankfurt bei dem Treffen der NFT-Szene.
Ich kann nur sagen, also erstmal vielen Dank, Roman, für die Einladung. Ich glaube, wir sollten das in der Zukunft mal wiederholen mit neuen aktuellen Themen und in der Zwischenzeit gerne mir auch mal auf LinkedIn folgen, weil da versuche ich auch NFT-Themen so aufzubereiten, dass es auch die breite Masse versteht. Und das sind so Sachen, die ich persönlich spannend finde und ich glaube, die auch andere spannend finden, kann man einfach mal ein bisschen nachlesen, ist einfach aufbereitet.
Also ich werde die entsprechenden Links, die wir auch schon angesprochen haben, in den Shownotes platzieren. Rückfragen auch gerne in den Kommentaren, wie das so üblich ist bei Podcasts. Dann danke ich jetzt allen fürs Zuhören, wünsche noch Spaß bei der Vermehrung der Erkenntnisse und sage bis bald. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiedersehen.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.